Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliq al-bari' al-musawwir lahu al-asma'u al-husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weit aus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 26. Januar 2022, gleich dem 6. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer verurteilt Schändung des Korans. Iran kritisiert Frankreichs Rolle bei jüngsten Unruhen als unfreundlich. IRIB-Chef: Irans nationaler Sender unbeeindruckt von westlichen Sanktionen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer verurteilt Schändung des Korans. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei verurteilte scharf die Schändung des Heiligen Korans unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit. Die Äußerungen von Ayatollah Khamenei wurden am Mittwoch von dem Twitter-Account des Führers veröffentlicht. Die wahnsinnige Entweihung des Korans, die unter dem Motto der Meinungsfreiheit begangen wird, zeigt, dass die Angriffe der arroganten Macht auf dem Islam selbst und den Koran abzielen, heißt es in der Botschaft des Oberhaupts. Der Koran erstrahlt jeden Tag heller und die Zukunft gehört dem Islam trotz der Verschwörungen der arroganten Macht, fügte der Führer in seiner Botschaft hinzu und bemerkte, alle Freiheitssuchenden der Welt sollten den Muslimen beistehen, wenn sie sich der bösen Verschwörung der Beleidigung von Heiligkeiten und Hassverbreitung entgegenstellen. Das iranische Außenministerium hat den Sakrilegakt in Schweden ebenfalls vehement angeprangert und erklärt, der Schritt sei ein klares Beispiel für Hassschürung und Gewalt gegen Muslime. Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, die Unterstützung der westlichen Länder für diese Handlungen im Namen der Meinungsfreiheit sei überhaupt nicht akzeptabel. Iran kritisiert Frankreichs Rolle bei jüngsten Unruhen als unfreundlich. Der iranische Außenminister hat die Haltung Frankreichs und anderer europäischer Länder bei der Anstiftung zu Unruhen im Land kritisiert und davor gewarnt, dass die Irans Reaktion auf feindselige Maßnahmen effektiv und unverzüglich sein wird. Hossein Amir Abdollahian machte diese Bemerkungen in einem Telefongespräch mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna am Mittwochabend, in dem sie bilaterale Beziehungen sowie die Rolle der französischen Regierung beim Anheizen der jüngsten tödlichen Unruhen in Iran besprachen. Der iranische Spitzendiplomat kritisierte die Haltung Frankreichs bei der Anstiftung zu Unruhen in Iran als unfreundlich. Er prangerte die aufdringlichen Äußerungen einiger französischer Amtsträger an und sagte, Teheran bevorzuge immer den Weg des Dialogs und der Diplomatie. Aber wie Sie sehen können, sind unsere Maßnahmen im Falle eines konfrontativen Ansatzes unmittelbar, effektiv und auf Gegenseitigkeit ausgerichtet. Zwei Tage zuvor hatte die Europäische Union Sanktionen gegen mehr als 30 iranische Verantwortungsträger und Organisationen angekündigt. Amir Abdullahian kritisierte auch Charlie Hebdos Beleidigung religiöser Heiligkeiten und stellte fest, dass die Entweihung des Heiligen Koran in Schweden und den Niederlanden im Einklang mit dem gleichen Ansatz stehe. Colonna ihrerseits behauptete, Frankreich habe sich nicht in die inneren Angelegenheiten Irans eingemischt und forderte die Freilassung einer Reihe französischer Staatsbürger, die in Iran wegen Spionage und Sicherheitsvorwürfen inhaftiert sind. Iran und Frankreich sind in einen diplomatischen Streit über die lästige Haltung von Paris zu einer Reihe von gewalttätigen Unruhen in der Islamischen Republik verwickelt. IRIB-Chef: Irans nationaler Sender unbeeindruckt von westlichen Sanktionen. Der Leiter des Rundfunks der Islamischen Republik Iran, IRIB, hat westliche Sanktionen gegen den nationalen Sender des Landes heruntergespielt und betont, dass das Medienunternehmen von dem Embargo unbeeindruckt sei und sich seiner Mission verpflichtet fühle. In einem Gespräch mit Reportern am Rande einer Kabinettssitzung in der Hauptstadt Teheran sagte Peymon Jebeli, die von den USA und der Europäischen Union in unterschiedlicher Form verhängten Sanktionen hätten den nationalen Sender nicht daran gehindert, seine Arbeit fortzusetzen. Nach der Verhängung der Sanktionen haben wir versucht, eine Kommunikation mit außereuropäischen Satellitenanbietern aufzubauen, sagte der IRIB-Chef. Unsere Arbeit hat keineswegs aufgehört. Er wies darauf hin, dass sich der Staatssender seit Jahren mit dem Thema Sanktionen befasse und betonte, dass daran gearbeitet werden müsse, die restriktiven Maßnahmen des Westens zu neutralisieren. Nachdem die Europäische Union den europäischen Satelliten befohlen hatte, keine Dienste für uns bereitzustellen und uns, IRIB, verboten wurde, auf europäischen Satelliten zu operieren, haben wir versucht, eine gute Kommunikation mit außereuropäischen Satelliten herzustellen. Gott sei Dank ist es uns gelungen, die Abdeckung einiger unserer Flaggschiff-Kanäle wie Al-Alam und Press TV aufrechtzuerhalten, jedoch über außereuropäische Satelliten, betonte der IRIB-Chef. Der IRIB World Service im Allgemeinen und Press TV im Besonderen haben jahrelang eine bemerkenswerte Rolle als Gegengewicht zu den westlichen Propagandamedien gespielt, indem sie ihre einseitige und unfaire Berichterstattung über Iran und die Region entlarvt haben. Als Reaktion darauf war es im Laufe der Jahre ununterbrochenen Angriffen westlicher Länder und vom Westen kontrollierter Social-Media-Giganten ausgesetzt. Am 3. April 2012 entfernte die Münchner Medienregulierungsbehörde BLM es vom Satelliten SES Astra, da es angeblich keine Lizenz zum Senden in Europa hatte. UN-Gesandter für Syrien: US-Politik der kreativen Unruhen schürt Spannungen im Nahen Osten. Syriens Botschafter bei den Vereinten Nationen hat die destruktive Politik der Vereinigten Staaten gegenüber seinem Land und die Auswirkungen dieser falschen Haltung auf Millionen syrischer Zivilisten kritisiert. Bassam Sabah machte diese Äußerungen am Mittwoch bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates und sagte, die Politik der USA gegenüber dem Rest der Welt und der Region Westasiens, insbesondere gegenüber Syrien, habe in seinem Land Instabilität und Unsicherheit gesät und Entwicklungserfolge zerstört, die jahrzehntelang entwickelt wurden. Das daraus resultierende Chaos habe Millionen von Syrern betroffen und viele von ihnen zu Vertriebenen und Flüchtlingen gemacht, stellte er fest. Sabah sagte, die Politik der kreativen Unruhen, die von aufeinanderfolgenden US-Regierungen in der Region und in Syrien angestrebt werde, habe darauf abgezielt, Probleme zu vergrößern, um Spannungen zu entfachen. Er fügte hinzu, dass die Strategien der Vereinigten Staaten durch die Umkehrung der Gewinne, die Syrien in verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen erzielt hatte, zum Auftauchen von Takfiri-Terroristen beigetragen haben, deren einziger Zweck darin besteht, den geopolitischen Interessen der USA und ihrer Verbündeten zu dienen. Terrorgruppen tauchten auf, als Washington die Ausreden ausgingen, um seine regionale Einmischung auszuweiten oder zu vergrößern. Die von den USA geführte Koalition hält an ihrer illegalen Präsenz auf dem Boden des arabischen Landes fest, obwohl Damaskus und seine Verbündeten die Terrormiliz IS Ende 2017 besiegt haben. Sabah verwies darauf, wie die USA und das von Washington geführte NATO-Militärbündnis verschiedene Vorwände für ihre direkte Intervention in Syrien erfanden. Der Botschafter wies auch auf die Plünderung der Öl-, Gas- und Weizenressourcen Syriens durch die amerikanischen Besatzungstruppen hin, ein Trend, der nach der Niederlage des IS einsetzte. Er schätzte den Wert der Ressourcen auf über 100 Milliarden Dollar. Israelische Streitkräfte töten 8 Palästinenser bei gewaltsamen Überfall auf Jenin. Israelische Streitkräfte haben bei einem tödlichen Überfall auf das Flüchtlingslager Jenin im nördlichen Westjordanland 8 Palästinenser erschossen, während die Spannungen in den besetzten Gebieten weiter eskalieren. Palästinensische Medien berichteten, dass israelische Truppen am Donnerstag die Brennpunktstadt und das benachbarte Flüchtlingslager stürmten und gewalttätige Auseinandersetzungen mit Anwohnern auslösten. Auch auf den Dächern von Häusern wurden israelische Scharfschützen eingesetzt und schwer bewaffnete Soldaten eröffneten das Feuer auf Palästinenser, die versuchten, ihnen den Zugang zu versperren. Das palästinensische Gesundheitsministerium stellte fest, dass mehrere Personen getötet und verletzt wurden. In einer separaten Erklärung sagte die palästinensische Gesundheitsministerin Mai Al-Kaila, israelische Truppen hätten das Jenin-Krankenhaus angegriffen und absichtlich Tränengaskanister auf die Kinderabteilung des Krankenhauses abgefeuert, wodurch Kinder Erstickungsgefahr ausgesetzt waren. Kaila sagte weiter, sie habe ein dringendes Treffen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, und der Weltgesundheitsorganisation WHO gefordert, um der israelischen Aggression ein Ende zu setzen, das Leben der Palästinenser zu retten und weiteres Blutvergießen zu verhindern, während die internationalen Menschenrechtsorganisationen aufgefordert werden, sofort anzugreifen, um die israelischen Militärpraktiken einzudämmen. Berichten zufolge finden im Lager Zusammenstöße zwischen jungen Palästinensern und den Truppen des Regimes statt. Israelische Truppen haben medizinische Notfallteams daran gehindert, das Gebiet zu erreichen und auch die Stromversorgung des Lagers unterbrochen. Die jüngsten Tötungen erhöhen die Gesamtzahl der Palästinenser, die bisher im Jahr 2023 durch israelisches Feuer getötet wurden, auf 28, darunter 5 Kinder. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 4 Grad, Mashhad minus 4 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandarabas 12 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Kombis Akbari mit dem Titel Zemestun, das heißt Winter. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Der iranische Dichter, aus dessen Leben wir heute weiter berichten, wurde in der Welt unter dem Namen Rumi berühmt. Seine Werke wurden in verschiedene Fremdsprachen übersetzt. Rumi hat im 7. Jahrhundert nach der Hijra gelebt. Das war das 13. Jahrhundert nach Christus. Sie haben erfahren, dass Jalaleddin Muhammad Balkhi im Iran als Molavi und Molana und in westlichen Kreisen als Rumi bekannt, in der Stadt Balch auf die Welt gekommen ist, die damals zu Groß Khorasan und damit zu Iran gehörte. Wegen dem Mongoleneinfall war sein Vater Bahauddin Walad mit ihm und der Familie von Balch fortgezogen, bis sie schließlich in Anatolien, welches in der heutigen Türkei liegt, sesshaft wurden. Zuerst in Laranda, heutiges Karaman, und dann in Konya. Der Gouverneur von Laranda begrüßte ihn herzlich. Er war dem seldschukischen Sultan Alaaddin Kaygrobad unterstellt. Er benannte eine der Moscheen in dieser schönen Stadt nach dem Vater von Molavi. In Laranda gab es noch schöne Bauten aus der Zeit des Byzantinischen Reiches und sogar noch aus der griechischen Antike. Dem gealterten Baha al-Din gefiel die friedliche Stimmung in dieser Stadt. Dort konnte er in einer sicheren Umgebung lehren. Es war in dieser Stadt, in der auch Molavi zum ersten Mal Wissen lehrte und Ansprachen hielt. Sein Vater und dessen Anhänger hatten ihn dazu angespornt. Molavi hatte sich die Fertigkeit angeeignet, sein Wissen über den Koran, die Überlieferung, Kalam, Beweislieferung und Mystik sowie Literatur und Dichtung in seinen theologischen Ansprachen durch Erzählungen und Beispiele nahezubringen. Auf diese Weise gewann er viele Herzen. Der Rum Seljuke, Sultan Ala-Addin Kairobot, erfuhr davon, dass Molavis Vater Baha al-Din Walat in der Gegend von Laranda, Malatya und Erzincan sehr geschätzt wurde, und so bat er beharrlich diesen Gelehrten aus Balch, dass er nach Konya in seine Hauptstadt kommt. Damals war Konya, wie Balch, Herat, Marw und Neshabur, ein bedeutendes Zentrum für Wissen und Kultur. In Konya, dem Sitz der Rum-Seldschuken, wurden Baha al-Din Walad und seine Familie begeistert begrüßt. Der Sultan ging ihm persönlich zum Empfang entgegen und ebenso kamen ihm die Handwerker und die frommen Persönlichkeiten bis weit vor die Stadt entgegen und gaben ihre Freude darüber, dass der Meister aus Khorasan im Iran zu ihnen gekommen war, Ausdruck. Baha Walad gewann noch mehr Sympathie unter der Bevölkerung und bei allen, als er, statt die Einladung des Sultans und der Notabeln anzunehmen, sich in der Madrasa, der theologischen Lehrstätte in dieser Stadt, niederließ. Der seldschukische Hof galt als Treffpunkt von Dichtern, Gelehrten und Autoren der Farsi-Sprache. Farsi, das Neupersische, war Amtssprache. Am Rechnungshof des Sultans und unter den Gelehrten und Sufis, Dichtern und Historikern wurde Farsi gesprochen und die meisten schriftlichen Texten waren auf Persisch. Gleich nach Ankunft in Konya eröffneten Baha al-Din Walad und sein Sohn Jalaleddin Muhammad Molavi theologische Seminare. Die Vortragssitzungen des jungen Molavi füllten sich immer mehr mit Teilnehmern. Sie kamen aus den verschiedenen Bevölkerungsschichten von Konya. Jalaleddin Muhammad Molavi war 24, als sein Vater starb. In diesem jungen Alter übernahm er sowohl die Fürsorge für die Familie als auch die Leitung und Ausbildung dessen Anhänger. Es war genau in dieser Zeit, dass Sayyid Burhaneddin Muhaqqiq Tirmidhi, ein treuer Schüler von Molavis Vater und Kindheitslehrer von Molavi, in Konya eintraf. Er spornte den jungen Molavi zum unablässigen Studium der persönlichen Aufzeichnungen seines Vaters Baha al-Din an und entsandte ihn zur Erweiterung seiner Kenntnisse nach Syrien. Molavi verbrachte 7 Jahre mit seinem Studium und lebte in Enthaltsamkeit. In dieser Zeit dachte er auch viel nach. Er studierte sowohl an den theologischen Zentren in Aleppo und in Damaskus als auch unter Anleitung von Burhaneddin Temidi in Anatolien, in Kayseri und Konya. Diese 7 Jahre ließen den jungen Jalaleddin Muhammad zu einem gelehrigen Mufti und zugleich zu einem Gnostiker werden. Jalaleddin Muhammad Balkhi war ungefähr 33 Jahre alt, als er endgültig aus Syrien über Kayseri nach Konya zurückkehrte. Nun galt er als ein wichtiger Mufti, der zur Herausgabe von islamischen Rechtsgutachten Fatwa berechtigt war. Er beherrschte die offiziellen Wissenschaften derartig gut, dass angesehene Persönlichkeiten wie der Rechtsgelehrte Siraj ad-Din Umavi und der Hadithologe Sadr ad-Din Konyavi ihm Anerkennung zollten. Die Lehrstunden Molavis über die islamische Rechtsprechung und die Koranexegese nützten nur denen etwas, die sich Theologiewissen aneignen oder reinhören wollten. Sie waren automatisch nicht überfüllt, während seine Vorträge über die Religion allgemein von zahlreichen Zuhörern besucht wurden. Sie kamen aus allen Bevölkerungsteilen und sogar die Stadtgouverneure und persischsprachige Türken nahmen daran teil. Molavi sprach mit Enthusiasmus und temperamentvoll zu der Menschenmenge und untermauerte das Gesagte mit Geschichten und untermalte es mit Reimen. Demgegenüber verloren andere Vortragssitzungen ihre Anziehungskraft. Die bescheidene und ehrliche sowie freundliche Art von Molavi hatte eine erstaunliche Wirkung auf seine Schüler und Zuhörer. Er lud sie mit seinen Mahnungen zur Rechtschaffenheit und Gottesehrfurcht ein und erinnerte sie auf eine Weise an ihre schlechten Taten, dass sie Reue überkam und sie manchmal sogar weinten. Nicht nur die allgemeinen Ansprachen, sondern auch die am Theologischen Lehrzentrum fanden besonderes Interesse. Er unterrichtete nicht nur an seiner, sondern auch an anderen Madrasa in Konya. Wenn er sich zu einem der anderen Lehrzentren begab, sah man einen Schwarm von Anhängern ihm folgen. Unterwegs, auf dem Bazar oder in der Stadt trat jeder an ihn heran, der wissen wollte, was das Religionsrecht über ein bestimmtes Problem sagt, oder wenn er nicht wusste, welche religiöse Sitte er in einer bestimmten Situation zu beachten hat. Manche wandten sich auch an ihn, wenn ihnen ein Unrecht geschehen war, zum Beispiel von Seiten mächtiger Leute. Er half allen mit seinem Rat. Unter den Anhängern von Molavi waren auch ungebildete Leute. Einer von ihnen war ein Vergolder Sarkub aus Konya. Er hieß Salah ad-Din und war ein Anhänger von Sayyid Burhaneddin. Molavi schätzte ihn sehr. Salah ad-Din Sarkub kam vom Lande. Er hatte zwar keine Schulbildung erfahren, aber er war ein begeisterter Mystiker. Mit seinen Ausrufen während der Ansprache Molavis verlieh er diesen Versammlungen noch mehr Vitalität. Die Begeisterung dieses alten Mannes ging auch auf Molavi über. Es war in dieser Zeit, dass Molavi seine Gemahlin Goha Khotun verlor. Molavi verspürte Einsamkeit und versuchte, sie durch intensiviertes Lesen, Lehren und Debattieren und Predigen zu überbrücken. Seine Tochter und sein Sohn kehrten von ihrem Unterricht in Syrien nach Konya zurück und erforderten mehr Fürsorge. Molana sah sich gezwungen, erneut zu heiraten. Er vermählte sich mit Kira Khatun, einer Frau aus Konya mit iranischer Abstammung, die Persisch sprach. Bald kehrte wieder häusliche Wärme in das still gewordene Heim Molavis zurück. Liebe Freunde, im nächsten Teil werden wir weiter von Molavi Rumi und aus seinem bewegten Leben berichten. Und Sie werden auch über Shamseh Tabrizi und seinen entscheidenden Einfluss auf Molavi erfahren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Rahim Adnani mit dem Titel Awaz-e Shahin, auf Deutsch Der Gesang des Falken.
نیدروری سرزلونه شاهینو بالت کی چیده و کی رد پره پکنی سینه رنگت پکنی تاج سره هرچه که خین دلت لوت بگوش بیا به صدا هرچه که خین دلت لوت بگوش بیا به صدا تا که شو یفته ز پا تا که افتاب به درا ای شاهین شهپرا تو که با بال بلند سات ایوندی به زمین بال تکی زیب تیرو بال تکی زیب تیرو دل تکی کرد خیر ای شاهین شهپرا شاهین شهپرام
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Revolutionsoberhaupt hat das laufende iranische Sonnenjahr 1401, Jahr der Produktion, wissenschaftsbasierend und arbeitsplatzschaffend genannt. Dazu werden wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Beiträge mit dem Jahresmotto im Mittelpunkt präsentieren. In der Fortsetzung dieser Beitragsreihe befassen sich mehrere Sendungen mit den Vorteilen wissensbasierter Produktion in der iranischen Volkswirtschaft. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Verringerung der Abhängigkeit vom Öl. Die Abhängigkeit vom Ölabsatz hat über viele Jahre zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Abhängigkeit des Landes geführt. Die Öl- und Konsumwirtschaft sollte als wichtigster Feind der Unabhängigkeit des Landes angesehen werden, dass sie einerseits die Selbstversorgung der iranischen Nation ernsthaft gefährdet und andererseits die Kultur der iranischen Nation auf den Weg der Degeneration und Schwäche gebracht hat. Daher ist es in mehrfacher Hinsicht wichtig, die Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Ölverkauf zu verringern. Transparenz und Maßnahmen zur Offenlegung wirtschaftlicher Schwächen und Ineffizienzen. Eine der negativsten Auswirkungen der Öleinnahmen auf die iranische Wirtschaft besteht darin, die wirtschaftlichen Schwächen und Ineffizienzen des Landes zu überdecken. Obwohl Iran in Bezug auf Produktions- und Technologiegrundlagen und Geschäftsumfeld nicht zu der reichen und fortgeschrittenen Ländern gehört, hat aber der große Ölreichtum, der Gesellschaft mühelos zur Verfügung steht, das Land in die Reihe der Entwicklungsländer mit einem relativ hohen Pro-Kopf-Einkommen gebracht. Öl hat die Tatsachen über die schwache und kranke Wirtschaft des Landes vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten, weil die finanziellen Verpflichtungen des Landes auf jede erdenkliche Weise durch den Verkauf von Öl finanziert werden. Deshalb verspüren die Regierungsmänner weniger die Notwendigkeit und den wirklichen Mangel, die intelligenten und die fähigen Menschen zu bitten, ihre unermüdliche Kraft im Bereich der Wirtschaft und der Produktion von Wohlstand einzubringen. Iran ist zwar kein reiches Land in Bezug auf die Pro-Kopf-Produktion, er gilt aber als großer Konsument, vor allem für Luxusgüter im Welthandel. Anstieg der Produktivität. Einnahmen aus dem Ölverkauf, die die Kultur der Antiproduktivität in den meisten Produktionsstätten und Organisationen des Landes verbreitet haben, haben die Kultur der Arbeit und Anstrengung in der Gesellschaft ersetzt. Dies hat für das Land die Schwächung der Grundlagen der heimischen Produktion, Sinnlosigkeit der Innovation, den Verlust des Wirtschaftsaufschwungs durch Produktion und wirtschaftliche Aktivität, Kampf um die Verteilung des ohne Arbeitseinsatz erzielten Reichtums und die Verschlechterung der wirtschaftlichen Position des Landes in der Weltwirtschaft zur Folge. Dabei muss festgestellt werden, dass Arbeit, Anstrengung und Produktionssteigerung Grundvoraussetzung für Dynamik, Aufschwung und Stabilität in jeder Wirtschaft darstellen. Aber diese Grundvoraussetzungen sind in einer von Öleinnahmen abhängigen Wirtschaft nicht gegeben. Realismus in der Wirtschaftsplanung. Die bisherigen Erfahrungen zeigen ganz eindeutig, dass viele Wirtschaftspläne nicht verwirklicht worden sind, weil Einnahmen aus dem Ölverkauf zurückgingen. Also, rückgängige Öleinnahmen haben sich direkt auf Investitionstätigkeiten ausgewirkt. Tatsächlich stellt die durch Ölpreisschwankungen verursachte Instabilität der Einnahmen die Möglichkeit der Art von kalkulierter und gemessener Planung in Frage. Das bedeutet, dass man in einer Periode der steigenden Öleinnahmen in Projekten investiert, die dann aber in einer Periode der sinkenden Öleinnahmen ganz oder teilweise aufgegeben werden. Das bedeutet Verschwendung von Ressourcen und die wirtschaftliche Ineffizienz. Exportanstieg. Ein weiterer wichtiger Vorteil der wissensbasierten Wirtschaft ist der Anstieg der Exporte. Das Wachstum und der Steigerung der heimischen Produktion können den Nicht-Ölexport des Landes, Exports von Industrie- und Agrargütern auf den Weltmärkten steigern. Da der Export von Industrie- und Agrargütern, die eine höhere Wertschöpfung in der Volkswirtschaft erzielen und damit die Beschäftigungssituationen in der jungen Gesellschaft Irans verbessern, ist es notwendig, diesen beiden Sektoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Derzeit sind die Hauptexportgüter Produkte, die auf Öl und Gas basieren, und dies erhöht die Anfälligkeit der Wirtschaft des Landes in Zeiten schwankender Ölpreise. Der Export dieser Güter ist daher zwar sinnvoll und notwendig, wird aber keinen nachhaltigen Exportsprung bringen. Ebenso, wenn diese Vielfalt nicht mit Expertise und Produktivität einhergeht, kann sie auf Dauer nicht wirken. Auf dem Weltmarkt sollte die Produktion im großen Maßstab mit hoher Produktivität, Qualität und angemessenem Preis erfolgen, um exportieren und handeln zu können. Tatsache ist, dass eines der wichtigsten Themen bei der Verwirklichung der Widerstandswirtschaft die Freiheit von wirtschaftlichen Turbulenzen und Schwankungen ist. Eine Wirtschaft, die von natürlichen Ressourcen wie Rohöl abhängig ist, ist immer gegenüber Preisänderungen und Themen wie Sanktionen anfällig. Aus diesem Grund versucht die Widerstandswirtschaft, diese Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen auf andere Faktoren zu ändern, Faktoren, die eine solide und unveränderliche Grundlage haben. Die wissensbasierte Wirtschaft ist eine Wirtschaft, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von Wissenschaft und Wissen eines der besten Alternativen und eine geeignete Option, um Öleinnahmen zu ersetzen, sowie die Wirtschaft zu diversifizieren und von der Ölverkaufsabhängigkeit zu befreien. Wenn wir dazu übergehen, die Wirtschaft wissensbasiert zu gestalten, werden globale Schwankungen und Sanktionen nicht viel Einfluss auf die Wirtschaft des Landes haben, weil es eine Art wirtschaftliche Verflechtung mit den Ländern der Welt geben wird.
Thank you.
Durch die Nutzung der Kapazitäten zum Verkauf von Produkten auf Exportmärkten und insbesondere auf peripheren Märkten sowie durch die zunehmende Abhängigkeit ausländischer Märkte von den Produkten einheimischer Unternehmen können wir in naher Zukunft eine deutliche Steigerung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit des Landes beobachten. Mit anderen Worten, die Exporterlöse aus diesen Produkten lassen sich nicht einfach und kurzfristig mit Instrumenten wie Sanktionen abziehen. Denn dies wird auch Märkten in anderen Ländern Schaden zufügen und die Kosten für das Embargo und die Eliminierung der Exporte des Landes erhöhen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte 2015 vor Eliten des Landes über die Bedeutung der wissensbasierten Wirtschaft: Eine der starken Grundlagen der Widerstandswirtschaft ist die wissensbasierte Wirtschaft, denn die Widerstandswirtschaft ist eine endogene Ökonomie, eine Ökonomie, die ein solides Fundament im Inneren hat, das nicht durch internationale und globale Wirtschaftsturbulenzen bewegt werden kann. Damit sind wir am Ende dieses Teils des Beitrags angelangt und werden uns in den nächsten Sendungen mit weiteren Vorteilen der wissensbasierten Wirtschaft im Iran befassen. Bis dahin alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.